Morgen zusammen. Seid ihr noch am Stück oder schon zerflossen? Wir sind im 1. Timotheus gelandet. Matthias hat letzte Woche die Einführung gemacht. Verse 1 und 2 und wir machen mit Vers 3 weiter. 1. Timotheus 1, Vers 3. Seite 1246, wenn man es aufschlagen will, in der Schlachterbibel. Und ich lese zunächst mal den Text, 1. Timotheus 1, Vers 3 bis Vers 11, werden wir heute anschauen. Schreibt Paulus: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Lass uns noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir für den 1. Timotheusbrief, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Danke, dass dein Wort immer was bewirkt und das bitte ich, dass es heute Morgen passiert, dass dein Wort uns verändert, uns korrigiert, uns anspricht, jeden Einzelnen, der hier ist, in der Art, wie er es braucht. Wirk du unter uns. Amen. 1. Timotheus, ich muss sagen, ich freue mich wirklich. Ich war ja in dem Entscheidungsprozess involviert, dass wir den 1. Timotheus nun nehmen, aber es ist wirklich eine Freude für mich, jetzt den Brief behandeln zu können, auch wenn er nicht einfach ist. Aber mal Hand aufs Herz, wie viele Predigten habt ihr über die Evangelien schon gehört? Über Speisung der 5000, Jesus stillt den Sturm, blinder Bartimäus wird geheilt. Wie viele Predigten habt ihr darüber schon gehört? Und wie viele Predigten habt ihr über 1. Timotheus 1 schon gehört? Ich glaube, wir haben so ein bisschen eine Schieflage und deshalb freue ich mich wirklich, dass wir uns jetzt intensiv mit dem Brief beschäftigen. Mit, Paulus nennt es hier, dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes in Vers 11. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Worum geht's in 1. Timotheus 1? Matthias hat letzte Woche die Einleitung gemacht, diese Begrüßungsworte, wie er viele seiner Briefe einleitet. Und wir starten mit Vers 3 heute. Und der Vers 3 gibt nochmal so eine zeitliche Orientierung. Paulus sagt, dass er von Ephesus nach Mazedonien gereist ist und dass er Timotheus zurückgelassen hat. In Apostelgeschichte 19 und 20 wird uns beschrieben, wie Paulus von Ephesus nach Mazedonien reist. Allerdings wird da ausdrücklich erwähnt, dass der Timotheus dabei ist. Das steht in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Apostelgeschichte 20, Vers 4 steht, es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Also bei dieser Reise, die in der Apostelgeschichte 19 und 20 beschrieben wird, ist Paulus explizit mit Timotheus gereist. Das spricht dafür, dass die Situation, die wir hier im 1. Timotheus haben, später war, also nach Apostelgeschichte 28. Hat Matthias letzte Woche schon erwähnt, dass es wohl eine vierte Missionsreise gegeben hat, bei der dann genau das passiert ist, dass Paulus wieder von Ephesus nach Mazedonien gereist ist und den Timotheus zurückgelassen hat. Also auch wieder ein Indiz für diese späte Datierung vom Timotheusbrief 64, 65 nach Christus. Und es ist ein Brief an Timotheus, den Gemeindeleiter. Und deshalb wird er Pastoralbrief genannt, an den Pastor. Und wir sind ziemlich am Ende vom Leben von Paulus angekommen. Er wird irgendwann hingerichtet. Also ein Brief, ziemlich am Ende, er trieft von Weisheit und Lebenserfahrung von Paulus. Und das Spannende ist, was gibt Paulus dem Timotheus mit? Was ist ihm wichtig? Und für uns jetzt, wo wir am Anfang stehen, ist interessant, was sagt er gleich am Anfang? Und in Vers 3 sagt er, der Timotheus soll gewissen Leuten gebieten, keine fremden Lehren zu verbreiten. Und in Vers 4, sie sollen sich nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Lehren sind ja ein spannendes Thema. Es gibt unglaublich viele Lehren. Das ist, weil das menschliche Gehirn darauf ausgerichtet ist, zu fragen und Erklärungen zu generieren. Das ist einerseits gut, dass unser Gehirn so ist. Wir sind neugierig. Es ist gut, wenn uns das in Gottes Wort treibt, wenn wir, wie meint die Bibel das, was sagt die Bibel zu diesem Thema, wenn uns das in Gottes Wort treibt oder wenn wir in der Schöpfung Dinge erkennen, staunen, wie Gott die Dinge gemacht hat, dann ist diese Neugier gut. Aber es geht oft auch drüber hinaus. Man sucht Antworten und man findet auch welche menschliche Antworten, irdische, auch mystische Antworten werden gesucht und gefunden. Das menschliche Gehirn ist so ausgerichtet, es möchte Antworten haben. Und es findet immer welche, egal ob wahr oder unwahr, ob richtig oder falsch. Irgendwelche Antworten werden immer gefunden. Und sehr viele, das war damals schon so und es ist heute immer noch so, schreiben dann ein Buch drüber, wenn sie so eine Antwort gefunden haben. Und deshalb gibt es jede Menge Bücher. Da steht ein schöner Vers dazu in Prediger 12, Vers 12 und 13. Sagt Salomo, der hat den Prediger geschrieben, der sagt, und über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das sagt Salomo, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das denke ich manchmal, auch wenn ich, auch im christlichen Kreis gibt es ja unglaublich viele Bücher, so eine christliche Bücherhandlung, unendlich viele Bücher. Sagt nichts darüber aus, ob die gut oder schlecht sind, sondern des vielen Büchermachens ist kein Ende. Lehren an sich sind neutral. Es gibt gute Lehren, es gibt schlechte Lehren, es gibt wahre, falsche Lehren. Aber die Flut an Lehren ist auf jeden Fall überwältigend. Und deshalb kann man sich gar nicht mit allen falschen Lehren beschäftigen, sondern soll sich mehr auf die wahre, auf die richtige Lehre konzentrieren. Und das sagt Paulus auch dem Timotheus, da kommen wir später noch dazu, in 1. Timotheus 4,16, also im vierten Kapitel, kleiner Spoiler, Da sagt Paulus zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst, also schau auf dich selbst und auf die Lehre. Hab Acht auf dich selbst und hab Acht auf die Lehre. Das ist eine der Aufgaben von Gemeindeleitern und Ältesten, auf die Lehre zu achten. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ich war ja mit meiner Familie und Schutzens auch auf der Calvary Chapel Konferenz in Siegen und da war in einer Session war der Fokus auf die Männer und der Pastor hat gesagt, jeder Familienvater ist ein Mini-Gemeindeleiter. Jeder Familienvater ist ein Mini-Gemeindeleiter, er leitet seine Familiengemeinde. Und damit gilt diese Verantwortung jedem Familienvater, achte auf die Lehre. Was wird in deiner Familie gelehrt? Was wird in deiner Familie als wahr und als sinnvoll dargestellt? Achte auf die Lehre und auf dich selbst. Timotheus soll gewissen Leuten gebieten, keine fremden Lehren zu verbreiten. Und diese Lehren, die die verbreiten, haben irgendwas mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu tun. Und ich denke, die fremden Lehren haben damals anders ausgesehen als heute, aber die Art ist immer noch gleich. Und Paulus sagt ja nicht, das ist eine falsche Legende oder ein falsches Geschlechtsregister. Also die können durchaus eine wahre Legende, kann das gewesen sein, und ein wahres Geschlechtsregister. Aber er sagt, diese fremden Lehren bringen nur Streit hervor, in Vers 4. Sie bringen mehr Streitfragen hervor als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also die fremden Lehren führen zum Streit. Daran erkennt man sie. Das ist das Erkennungszeichen von fremden Lehren. Sie führen zum Streit. Der Mensch, das Gehirn vom Mensch, will eine Antwort und sucht sich eine, findet irgendwo eine Antwort und dann streitet man mit anderen darüber, die das nicht so sehen. Es gibt Streit, das ist ein Erkennungszeichen von fremden Lehren. Das kann man sagen, aber Paulus hat doch auch gestritten. Also Paulus streitet doch auch mit den Korinthern. Ganzer Brief, ein Streitgespräch, der Brief, der erste Korintherbrief. Über was streitet der Paulus mit den Korinthern? Er streitet mit ihnen über Parteiung in der Gemeinde. Die einen sind des Paulus, des Kephas, des Christus. Und Paulus sagt, was für ein Mist, was für ein Unsinn. Paulus streitet mit ihnen über Unzucht. Jemand hat die Frau seines Vaters zur Frau genommen. Darüber streitet er mit ihnen. Er streitet mit ihnen über Gerichtsprozesse, die sie in der Gemeinde haben. Sie verklagen sich gegenseitig. Er streitet mit ihnen über das Abendmahl, wie man das Abendmahl feiert. Das lesen wir regelmäßig in 1. Korinther 11. Und er streitet mit ihnen um die Auferstehung. In 1. Korinther 15, dieses Auferstehungskapitel, wo Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der ganze Glaube nichts wert. Dann ist alles Unsinn, alles Müll. Darüber streitet Paulus mit den Korinthern. Was ist der Unterschied zu Legenden und Geschlechtsregistern? Ich denke, der Unterschied ist die Relevanz. Die Themen, über die Paulus streitet, die haben eine Relevanz im realen Leben. Die haben was mit dem Leben der Menschen zu tun. Das wirkt sich im Leben aus. Es spielt eine Rolle, ob man Parteiungen in der Gemeinde hat. Unzucht spielt eine Rolle im Leben. Rechtsstreit untereinander spielt eine Rolle, wirkt sich tatsächlich aus. Missbrauch des Abendmahls findet tatsächlich statt. Der Streit um die Auferstehung hat einen fundamentalen Einfluss auf den Glauben. Wenn das nicht stimmt, ist alles nichts. Legenden und Geschlechtsregister haben im konkreten Leben nichts zu tun. keine Relevanz. Man kann sich freuen, dass man seine Vorfahren bis auf Karl den Großen zurückführen kann, aber so what? Was machst du damit? Wie wirkt sich diese Lehre, dieses Geschlechtsregister auf dein Leben aus? Was hat diese Lehre für einen Einfluss auf dein Leben? Ähnlich sehe ich zum Beispiel das Beschäftigen mit Alienerscheinungen. Was macht's? Verschwörungstheorien. Kann sein, kann auch nicht sein. Auch Streitigkeiten in der Bibel über die Offenbarung, ins Detail reingehen, was genau nacheinander kommt. Da kann man sich unglaublich gut drüber streiten, aber was für eine Auswirkung hat es aufs Leben? Genauso also in die Zukunft, auch in die Vergangenheit. Manche knien sich rein, wie war es im Garten Eden, ganz genau und gehen mega ins Detail rein. Was für eine Auswirkung hat es? Wie war es zur Zeit der Sintflut, ganz genau? Hat auf das Leben nicht wirklich einen Einfluss. Immer wenn es zu sehr ins Detail geht, wenn es zu speziell wird, verliert die Lehre irgendwann ihre Relevanz im Leben. Die Frage, was bringt es? Was bringt diese Detaillehre? Was hat es mit dem Leben zu tun, das ich lebe? Oder befriedigt diese Lehre einfach nur meinen Wissensdurst? Diesen Lehren über Legenden und Geschlechtsregister stellt Paulus das Gebot Gottes gegenüber in Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ich möchte heute an zwei Stellen den Bibelserver bemühen. Das ist eine echt tolle Homepage, bibelserver.de, wo man Bibelstellen in verschiedenen Übersetzungen miteinander vergleichen kann. Und ich möchte als erstes diesen Vers, diesen 1. Timotheus 1, Vers 5, in einmal Schlachter, dann in Elberfelder, Luther und Neues Leben. Aus sehr klein kann man es erkennen. Also in Schlachter habt ihr es ja vor euch, wenn ihr eine Bibel habt. Da schreibt Paulus, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und so weiter. Bei Elberfelder steht nicht des Gebotes, sondern der Weisung. Und bei Luther der Unterweisung und Neues Leben schreibt das Endziel meiner Unterweisung, das Ziel meiner Unterweisung. Das heißt, es geht nicht um das Gesetz von Mose an der Stelle, sondern es geht um die Unterweisung von Paulus. Paulus sagt, im Gegensatz zu dem Lehren über Legenden und Geschlechtsregister, die zu Streit führen, führen seine Unterweisung nicht zu Streit, sondern das Endziel ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und das gilt auch für den Korintherbrief, wo Paulus streitet. Auch da ist das Endziel Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das, was gute Lehre bewirkt. Nicht Streit, sondern Liebe. Und ich freue mich, dass wir uns quasi jetzt mit dem Timotheusbrief beschäftigen und heute und in den zukünftigen Briefen das bisschen anschauen, was Paulus unter dieser guten Lehre versteht, die Liebe bewirkt. Wir lesen weiter, Vers 6 und 7 im 1. Timotheus. Vers 6, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Also hier richtet sich Paulus wieder gegen ihre Lehre, diesmal nicht Geschlechtsregister und Legenden, sondern gegen das Gesetz, dieses Gesetzlehren. Vers 7, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Also wahrscheinlich Juden, die sich gut im Gesetz auskennen, die geglaubt haben und gelehrt haben, dass die Heiden auch das Gesetz von Mose halten müssen. Dazu muss man verstehen, in was für einer besonderen Situation die Juden vor allem damals waren. Vielleicht können wir es ein bisschen nachfühlen. Wir haben uns jetzt 2 Jahre mit dem Markus-Evangelium beschäftigt, mit dem Leben von Jesus. Und ich habe das oft schon gesagt, weil es, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, das Leben von Jesus war unter Gesetz noch. Wir haben uns lange jetzt mit Zeit unter Gesetz beschäftigt. Und für die Juden war das nicht 2 Jahre, sondern seit Mose, 1000 Jahre vor Christus, über Jahrhunderte hinweg, war das Gesetz von Mose das Thema. Und jetzt soll das plötzlich nicht mehr gelten. Das war über Generationen eingewoben in der Kultur, im ganzen Land, im öffentlichen Leben. Auch wenn sie es natürlich nicht alles gehalten haben, aber dieses Denken war in den Köpfen drin. Halte die Gebote, dann erlebst du Segen. Brich die Gebote, Fluch. Wenn du die Gebote gebrochen hast, gib ein Opfer. Reinige dich immer wieder, dann kannst du dich Gott nahen. Das ist, was in den Köpfen über 1000 Jahre drin war. Alles Denken hat sich darauf ausgerichtet und plötzlich kommt eine Lehre, die andere Maßstäbe setzt. Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus Werken. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8. Ganz neues Denken. Und eine Stelle in Römer 7 fasst dieses Neue, finde ich, schön zusammen und sehr bildlich zusammen. Wenn man Römer 7, 1 bis 6 liest, benutzt Paulus ein schönes Bild. Sehr kompliziert geschrieben, wie Paulus es gerne macht, aber ich denke, wenn man sich das Bild merkt, dann hat man einiges verstanden. Römer 7, 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen. Also ich denke, wir können uns auch als Gesetzeskundige zumindest so ein bisschen bezeichnen. Dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das ist diese radikale Änderung des Denkens, nicht mehr unter Gesetz. Das Gesetz endet mit dem Tod von Jesus hat das Gesetz für uns geendet. Das sagt Paulus hier im Römerbrief, der Tod Jesu hat uns vom Gesetz befreit. Gilt es für alle Menschen? Gilt das Gesetz für niemanden mehr? Nein. Es gilt nur für die, die in Christus sind, die in Christus gestorben sind. Wenn ich in Christus bin, dann bin ich schon gestorben, dem Gesetz gestorben und dann gilt das Gesetz für mich nicht mehr. Spannende Frage, wie wird man in Christus? Galater 3, 26 steht: Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Durch den Glauben wird man in Christus. Und durch den Glauben ist man in Christus und damit nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt umgekehrt, alle, die nicht glauben, sind unter dem Gesetz, oder? Wenn nur die, die glauben und in Christus sind, nicht mehr unter dem Gesetz sind, sind alle, die nicht glauben, unter dem Gesetz. Und genau das ist das, was unser Text aussagt in 1. Timotheus. Alle, die nicht glauben, sind unter Gesetz. Ich lese weiter ab Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten, wir sind durch Glauben gerecht, Römer 3,28, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Und weil das ein schwieriger Text und eine schwierige Liste ist, möchte ich auch hier wieder den Bibelserver bemühen und die Verse 9 und 10 anschauen in 1. Timotheus 1. Für die, die gute Augen haben, können es gleich anschauen. Ich lese es aber auch vor. Schlachter habe ich gerade schon vorgelesen. Elberfelder, Vers 9 und 10. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, mit Männern Schlafende, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn auch sonst etwas der gesunden Lehre entgegensteht. Oder Luther, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ruchlosen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre entgegensteht. Und noch neues Leben. Sie wurden jedoch nicht für den gemacht, der das Richtige tut, sondern für Menschen, die ungehorsam und rebellisch sind, die ohne Gott leben und sich in Schuld verstricken, denen nichts heilig ist und die alles Heilige entwürdigen. Ja, die ihren Vater und ihre Mutter oder andere Menschen töten. Diese Gesetze sind für Menschen bestimmt, die Unzucht treiben, für Männer, die mit Männern ins Bett gehen, für Sklavenhändler, für Lügner und Meineidige und für solche, die auf andere Weise der gesunden Lehre widerstreben. Jetzt haben wir die Liste in verschiedenen Übersetzungen angeschaut. Und zusammengefasst kann man sagen, das Gesetz gilt für die Gesetzlosen. Ich finde, das ist ein schöner Satz. Das Gesetz gilt für die Gesetzlosen. Das Gesetz gilt für alle Sünder. Und dann kommt diese Liste, die sicher nicht abschließend ist, aber trotzdem spannend, was Paulus alles auflistet. Ungehorsam, Rebellion, denen nichts heilig ist, die Heiliges entwürdigen, Vater und Mutter, je nachdem, verachten, misshandeln, töten. Unzucht wird genannt und Unzucht ist in der Bibel sexueller Verkehr außerhalb der Ehe. Und in der Bibel gibt es nur die Ehe zwischen Mann und Frau. Unzucht, sexueller Verkehr außerhalb der Ehe. Und auch ganz klar genannt, Männer, die mit Männern ins Bett gehen. Die Bibel ist hier ganz klar, Homosexualität wird hier in der Liste als Sünde aufgelistet und steht explizit mit in der Liste. Und es gibt noch eine zweite Liste in 1. Korinther 6, eine ähnliche Auflistung und auch da wird Homosexualität mit aufgelistet in einer Liste, wo Sünden genannt sind. Also ich weiß nicht, wie man die Bibel ernst nehmen kann und zu der Aussage kommt, Homosexualität wäre keine Sünde. Es steht explizit da. So steht es in der Bibel und es ist unabhängig von dem, wie ich das finde. Also es kann sein, ich empfinde es als ungerecht oder als nicht zeitgemäß, aber das ist nicht der Maßstab. Seit wann ist der Maßstab, wie ich irgendwas finde, wie ich zu irgendwas stehe? Ist nicht meine Meinung, ich habe es nicht geschrieben, Paulus hat es hier geschrieben, von Gott geleitet und deshalb sollten wir es annehmen. Die Liste geht noch weiter. Sklavenhändler, Lügner, Meineidige kommen noch dazu in die Liste. Und zusammenfassend sagt Paulus in Vers 10, was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Alles, was der gesunden Lehre widerspricht, widerstrebt, ist Sünde und damit unter Gesetz. Ich möchte an der Stelle zwei Einladungen aussprechen. Die eine Einladung ist für die, die jetzt denken, sie stehen noch unter Gesetz. Für die, die nicht in Christus sind, die sind unter Gesetz. Und für die gibt es aus meiner Sicht keinen besseren Deal, den sie ihr ganzes Leben lang abschließen können, als diesen Deal zu sagen, ich möchte nicht mehr unter Gesetz stehen, das zur Verdammnis und zum Tod führt, sondern ich möchte unter die Gnade und ich möchte ins Leben, ins ewige Leben hinein. Der beste Tausch, den ihr euer ganzes Leben lang machen könnt. Das geschieht, wir haben vorhin die Stelle gelesen oder gehört, in Christus werde ich durch Glauben, also durch den Glauben an Jesus Christus und den bewussten Wechsel, ich möchte nicht mehr mein eigener Herr sein oder ja, das tun, was der Teufel will, sondern ich will mich unter Gott stellen, er soll mein Herr sein, ich möchte ein Kind Gottes sein, ich möchte in Christus sein. Und in Christus bin ich nicht mehr unter Gesetz und nicht mehr in der Verdammnis. Macht diesen Schritt, was Besseres könnt ihr euer ganzes Leben lang nicht machen. Nicht mehr unter Gesetz zu sein, sondern unter der Gnade durch den Glauben. Die zweite Einladung möchte ich für die aussprechen, die in Christus sind, die das angenommen haben, die ja, nicht mehr unter Gesetz stehen, aber an irgendeiner Stelle immer wieder strugglen, immer wieder fallen, sei es in einem Thema, was hier in dieser Liste steht, Unzucht, Homosexualität, Vater, Mutter verachten und die sich dann selbst verdammen. Da kommt man in so ein richtiger Strudel. Und was dann hilft, ist ein Perspektivwechsel. Ihr seid nicht unter Gesetz. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott verdammt dich nicht und deshalb verdamm dich selbst nicht und lass nicht zu, dass andere oder der Teufel dich verdammen. Du bist nicht unter Gesetz, du bist frei. Und es löst den Druck schon mal, unter dem man steht und dem man sich vielleicht zwingt, irgendwelche Sachen zu schaffen. Du bist nicht unter Gesetz, du bist frei. Und in dieser Freiheit kannst du dann schauen, in der Regel steckt hinter jeder Sünde irgendein Bedürfnis, was man meint, befriedigen zu müssen. Und Gott kann dieses Bedürfnis stillen. Gott kann deinen Hunger stillen. Du bist frei. Ich denke, das meint Paulus in Vers 11, wenn er sagt, nach dem Evangelium der Gerechtigkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das ist nicht unbedingt das, was Jesus verkündet hat, weil das gab es da noch nicht. Das Evangelium wurde erst durch die Jünger und durch den Heiligen Geist dann verkündet und insbesondere für die Nationen durch Paulus. Er war der Nationenapostel, dazu schreibt er in Galater 2 eine schöne Episode, wo er das erklärt, wo er sich gegenüber den anderen Aposteln so ein bisschen mit denen vergleicht. In Galater 2, Vers 6 bis 10. Da sagt Paulus, Galater 2, 6 bis 10, von denen aber, die etwas gelten, da spricht er über die Apostel und dann sagt er diesen Einschub, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Also die waren früher ja Fischer, das ist egal. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, Kephas ist der Petrus, und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Also eine Episode, wo man so ein bisschen in dieses Geflecht der Apostel reinschauen kann. Und man merkt, es ist nicht alles gleich. Petrus, Jakobus und Johannes waren Apostel der Beschneidung. Und ich finde, das kann man auch an den Schwerpunkten in ihren Briefen und Texten erkennen. Ich sag mal, Fokus auf jüdisches Denken. Und Paulus, obwohl er auch aus diesem Background kommt, macht sich frei davon. Das Grundlegende ist natürlich gleich das gleiche Evangelium. Heil durch Christus allein und so weiter, aber andere Schwerpunkte. Und ich habe das erzählt, um ein bisschen zu erklären, warum ich denke, dass Paulus hier schreibt, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Es ist ein besonderes Evangelium, maßgeschneidert für die Nationen. Was nehmen wir mit aus dem 1. Timotheus? Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, das hat nicht so gut geklappt mit der Uhr. Egal. Ich finde es cool, dass wir uns mit dem 1. Timotheus beschäftigen dürfen. Es ist wirklich ein Vorrecht, so einen Text zu haben, der für uns ist, für uns zugeschnitten ist. Und das erste Thema, das Paulus in seinem Brief anspricht, ist das Thema fremde Lehren, Geschlechtsregister und Legenden. Zu was führen diese Lehren? Zu was führen die Lehren, mit denen wir uns beschäftigen? Führt es zu Streit oder zu Liebe aus reinem Herzen und zu Glauben? Sind es Themen, die Relevanz haben fürs Leben? Oder ist es egal, macht nichts aus, null Auswirkungen aufs Leben? Lass uns auf die Lehre achten, hier in der Gemeinde und jeder Einzelne bei sich zu Hause, in Familien. Lass uns bei dem bleiben, was Gottes Wort sagt, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können. Zum Beispiel in Bezug auf Homosexualität. Lass uns neu darüber staunen und begreifen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Dieses komplett neue Denken. Nicht mehr unter Gesetz. Keine Verdammnis mehr. Glaube und Gnade. Was für ein Tausch, und das neue Denken muss sich in uns ausbreiten. Was für eine Hoffnung auf das ewige Leben und was für eine Hoffnung für unser konkretes tägliches Leben, für unsere täglichen Kämpfe. Nicht ich muss es schaffen, nicht ich muss mich anstrengen, noch mehr machen, sondern Christus in mir wird es schaffen. Er ist der Anfänger und Vollender. Ganz neues Denken. Amen.